Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute habe ich einen Gast aus dem, ich sag mal, sehr hohen Norden bei mir, nämlich den Ben McKenzie aus Schottland, aus dem Nordwesten von Schottland. Hallo Ben.
Hallo, hi, wie geht's?
Geht soweit gut und ich freue mich schon auf ein gutes, feines Gespräch, weil es soll natürlich eben um den Nordwesten Schottlands gehen. Und ich finde das auch aus eigenem Interesse ganz spannend, weil ich nächstes Jahr tatsächlich plane, zufällig genau in die Ecke zu gehen. Und umso aufmerksamer werde ich jetzt zuhören und auch den Ben befragen. Der Ben ist nämlich Wanderguide, hat das Unternehmen McKenzie Mountaineering, das ist bei Allerpool. Wir gehen nachher auch noch ein bisschen auf die Geografie ein, dann kann man auch eher erfahren, wo das noch ist. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und ihr habt seit, was hast du gesagt, ich glaube Dezember, betreibt ihr auch ein kleines B&B.
Genau, ja? Dezember 24, genau.
Dezember 24, also läuft schon, das ist noch dabei, dass ihr es so umkrempelt, wie es euch wirklich komplett taugt, relativ frisch übernommen. Verlinke ich natürlich auch gern in den Shownotes, dass man dich auch findet, wenn man auch eine Übernachtung sucht. Und du hast auch für Outdoor eine Geschichte begleitet, die kommt in der Outdoor 1125, ist parallel mit diesem Podcast am Kiosk, nämlich ab dem 7.10. Und da gibt's natürlich super Wandertipps um Allerpool, einfach in der Gegend, wo du dich super auskennst. Aber jetzt fragen sich vielleicht eh schon ein paar Leute, Ben McKenzie spricht irgendwie überraschenderweise gut Deutsch. Das liegt daran, dass du ursprünglich aus Berlin bist. Wie hat es dich denn nach Schottland verschlagen überhaupt?
Das ist eine gute Geschichte.
Ja, dann immer her damit.
Ich war mit meinen Eltern mal mit 13 Jahren in Schottland. Das ist schon lange her. Und dann war ich 2009 mit Motorrad nochmal allein unterwegs in Schottland und habe da das Land sehr lieben gelernt, in Anführungsstrichen. Und bin dann, also ich habe einen Studiumabschluss gemacht in Berlin noch, im Wedding, Masterstudium. Und nach dem Ende des Masterstudiums in 2011 bin ich dann nochmal mit einem Freund wandern gegangen. In Schottland für 4 Wochen.
Und da ging es dann. 4 Wochen, toll.
Ja, genau. Da haben wir den Weitwanderweg, also den bekanntesten Weitwanderweg gemacht, den West Highland Way. Und haben dann noch den Great Glen Way danach gemacht. Und auf dem West Highland Way habe ich Rosie kennengelernt. Die ist Schottin. Und mit der bin ich immer noch zusammen. Sie ist noch nicht weggelaufen. Wir sind ein Dreamteam, sage ich mal. Also wir sind jetzt 14 Jahre zusammen, ziemlich genau. Also im Dezember sind es 14 Jahre. Und haben halt genau die Wanderfirma und dann das Bed and Breakfast übernommen. Haben erst in Edinburgh gelebt gemeinsam, 7 Jahre. Und sie ist von Edinburgh, also geboren dort. Und sind dann aber nach 7 Jahren in 2018 nach Allerpool gezogen. Und seitdem leben wir in Allerpool. Und das ist jetzt unsere Heimat, unsere Basis für all das, was wir machen. Und ja, seitdem sind wir hier.
Und du hast den Nachnamen einfach von übernommen, weil dein Vorname Ben ist ja schon mal ganz cool, ne? Und wenn man auch McKenzie heißt.
Ja und nein. Also Rosi ist natürlich eine McKenzie, genau. Ja. Es ist ihr Nachname. Ich bin Müller, im Deutschen, ja, aller Weltsname. Und Ben McKenzie hört sich weitaus besser an als Ben Müller.
Ja.
Und daher machte es Sinn, das Ganze zu benutzen. Und auch unsere Wanderfirma ist ja McKenzie Mountaineering. Und dann haben wir den Subslogan Guided Walking Adventures. Und das macht halt eher Sinn als Müller Mountaineering in Schottland.
Wobei zwei M's wären ja auch schön. Müller Mountaineering und.
Ja, passt beides. Mit McKenzie ist auch zwei M's. Also dementsprechend war es okay. Ja, gut, Rosi hat immer gesagt, also Müller geht gar nicht.
Ja, aber wenn man das erste Mal so hört, ja, Ben McKenzie ist ja logisch, ist ein Schotte. Und dann habe ich ja eben deine E-Mail-Adresse gesehen, dachte ich schon so, naja, gut. Aber spannend, ne? Umso schöner. Also wer Lust auf Schottland wandern hat und ein bisschen fies ist, ich kann mich mit dem Guide womöglich gar nicht unterhalten, weil selbst wenn man gut Englisch kann, wenn man da einen waschechten Schotten hat, das ist dann auch nicht unbedingt Englisch, was dann unbedingt einem um die Ohren fliegt. Also das ist auch ein ziemlich harter Dialekt teilweise, ne? Also wenn man schon mit dem Englisch ein bisschen hadert und dann noch jemand hat, der stark gefärbtes Englisch spricht, da ist es natürlich mit dem deutschsprachigen Guide viel einfacher.
Ja, absolut. Ich meine, es kommt ein bisschen drauf an, wo der englischsprachige Guide herkommt. Also es gibt halt also unterschiedliche Dialekte, aber tendenziell ist es schon okay, das geht einigermaßen. Wir guiden halt natürlich auch in Englisch und in Deutsch. Ich habe immer noch sehr viele deutsch sprechende Gruppen. Dementsprechend bleibt mein Deutsch auch, wobei ich auch einen schottischen Akzent manchmal habe nach dem Winter. Wenn ich lange schottisch gesprochen habe, dann die ersten deutschen Gäste kommen, rede ich Deutsch mit einem schottischen Akzent. Das ist immer ganz
lustig. Man hört es auch tatsächlich. Also ja, du hast auch manchmal schon jetzt schon so eine ein bisschen eine andere Satzstellung. Also es färbt schon extrem ab, ne? Also, aber ist ja auch charmant irgendwo, wenn man sich da so weit eingliedert, dass man da irgendwie sich schon den Akzent angewöhnt. Jetzt mal ganz grob, du bist ja in den Highlands in Allerpool. Ja. Es gibt ja auch noch die Lowlands. Magst du so ein bisschen mal sagen, was die zwei großen, sage ich mal, großen Gebiete Schottlands ausmachen und vielleicht auch so einen ganz kleinen Überblick über die schottische Geografie geben, dass man ein Bild hat, wie und wo wir uns jetzt hier bewegen?
Ja, gerne. Also die Lowlands sind halt alles, was so um Edinburgh, Glasgow ist, also die beiden großen Städte und alles südlich davon. Ja? Das sind die Lowlands. Und dann die Highlands ist mehr oder weniger alles nördlich davon, in Anführungsstrichen. Man muss ein kleines Stück fahren, so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann ist man geologisch auch in den Highlands. Und dann eigentlich das größte Stück von Schottland ist Highlands und Islands. Also alles so von Perth aufwärts ist wirklich schon Hochland oder Highlands. Und dann die Islands kommen noch dazu mit den inneren Hybriden, äußeren Hybriden. Und dann haben wir natürlich noch Orkney und Shetland, die weit im Norden liegen, noch nördlicher als das nördlichste Festland von Schottland. Mhm. Also die Highlands ist wirklich eine große Gegend, muss man dazu sagen. Und wir sind dann sogar, wenn man so will, noch getrennt, in Anführungsstrichen, in den Nordwest-Highlands, also den nordwestlichen Highlands. Das ist geologisch auch unterschiedlich. Zwischen Inverness und Fort William haben wir eine tektonische Verwerfung. Das ist der Great Glen, das große Tal. Und nordwestlich davon ist Laurentia. Ja, und südwestlich davon ist die baltische Kontinentalplatte. Und dazu gehört die Lowlands, Teile Schottlands, Highlands, England und dann natürlich auch ganz Festland Europa. Das ist halt so der Unterschied so ein bisschen. Also die Lowlands sind ein relativ kleiner Bereich, allerdings leben dort über 40% aller Schotten.
Ja, und also Landwirtschaft ist auch eher da möglich, im Gegensatz zu Highlands. Das ist, glaube ich, schon sehr karg, auch, also wirklich von. Es ist eine wilde Gegend, ganz klar, aber es ist auch, der Boden ist recht karg, ne?
Ja, umso westlicher du kommst vor allen Dingen. Die Ostseite geht auch einigermaßen in den Highlands, also alles, was so hoch geht bei Dundee, Aberdeen und Perth-Seite, ist auch sehr fruchtbar, aber alles, was westlich davon ist, weiter schwieriger, ja, sehr karg, wilder dadurch aber. Und die wilde Atlantikküste natürlich, nicht ganz so mild, sag ich mal, wie die Nordseeseite. Und die Lowlands sind natürlich sehr, die Borders sind ja auch südlich von Edinburgh und Glasgow, die haben halt auch sehr viel Landwirtschaft und sehr eher rollende Hügel. Ja, das Fahrradfahren ist da sehr gut in den Borders. Also empfehle ich immer sehr für Fahrradfahren. Die haben dort auch einige Fahrradkurse, also Downhill, wo man Abfahrt, Fahrradfahren machen kann. Die haben sich darauf spezialisiert, weil die einfach nicht ganz so dramatisch sind, die Berge nicht ganz so hoch.
Also für Hardcore-Wanderungen dann wirklich lieber in die Highlands und Lowlands bieten sich natürlich für Kultur, sage ich mal, an, weil da einfach auch die größeren Städte liegen und eben fürs Radfahren, sagst du, ne?
Ja, genau, also Kultur, genau, dann hast du natürlich auch in den Borders ganz viele Abteien, also kleine
Klöster.
Klöster, genau, das, dafür ist es auch sehr bekannt und dann kann man die teilweise wirklich wunderschön mit Fahrrad erkunden, weil es halt eher flacher ist, ein bisschen rollender, das ist nicht ganz so steil vom Anstieg her. Genau, und dann der Nordwesten und auch der Norden natürlich direkt in Richtung Cairngorms Nationalpark, Loch Lomond im Trossachs Nationalpark ist dann eher für Wandern, denke ich, besser und das Fahrradfahren würde schwieriger werden, anstrengender und auch vom Gelände her schwieriger.
Von wie hohen Bergen sprechen wir denn so in den Highlands? Wie hoch?
Ja, das ist das ist eine spannende Frage, weil es ist an sich nur ein Mittelgebirge. Also der höchste Berg ist Ben Nevis, ist 1345 Meter hoch. Viele Leute denken dann natürlich erstmal, okay, ja, das ist Mittelgebirge, gar nicht so schwierig, etc. Das Problem ist aber, dass unser Wetter ist alpin, Sommer wie Winter. Ja. Und dadurch ist das Gelände auch eher alpin in niedrigen Bereichen. AK als Beispiel sagen wir immer mit den Gästen auf 300, 400 Höhenmeter, finde ich, Pflanzen, die in den Alpen auf 1500 bis 2000 Meter sind. Ja, das ist so dieser Vergleich, den wir immer ziehen. Und bei uns wird es auch gerölliger oder felsiger ab 200, 300, 400 Höhenmeter.
Also dass die Baumgrenze, so ein Baum überhaupt da ist, ist dann weg, weil es ist ja auch nach wie vor wenig bewaldet, die Highlands. Ne? Das gab mal Wälder, die sind aber irgendwann auch abgeholzt, verschwunden, Industrialisierung, Schiffbau. Wer da überall dran rumgebuddelt hat. Ne? Also es ist auch eine relativ baumarme Landschaft.
Das ist richtig. Und das merkt man natürlich dann auch beim Wandern. Und das Gelände wird dann halt auch relativ schnell eher diese raue Landschaft. Aber das macht Schottland halt gerade auch aus. Und wir pflanzen langsam wieder auf. Also wir versuchen natürlich im Land auch wieder das herzustellen, was vielleicht auch mal zerstört worden ist über viele, viele Jahrhunderte. Dauert aber natürlich lang. Wenn es einmal weg ist, ist es sehr schwierig, es wieder aufzupflanzen. Aber es gibt Bereiche, in denen wir wandern, wo es aufgepflanzt worden ist. Es gibt Bereiche, wo wir einige ältere Wälder haben, wie zum Beispiel der Kingdoms Nationalpark Abernathy Forest und Glenmore Forest. Da gibt es einige der Scots Pines, also der schottischen Kiefer, was unser einheimischer Baum ist. Die sind teilweise noch 400-500 Jahre alt. Das ist schon ein gewisses Alter.
Wenn man Glück hat und die Samen sich noch ein bisschen aus und lässt die Tierchen noch ein bisschen arbeiten, dann hat man auch eine Chance, dass sich das so langsam wieder ausbreitet.
Genau, also wir haben ein Projekt in den Cairngorms, das heißt Cairngorm Connect. Das ist ein 200 Jahre Projekt. Also wir werden alle nicht mehr das Bäume Ende davon erleben. Aber es ist halt genau der Plan, dass man die Wälder, diese alten Wälder miteinander verbindet und dann die Tiere Korridore bekommen, von denen sie dann sozusagen von einem zum anderen Wald und dann sozusagen untereinander dann sich verbinden können. Das ist gut für die, das ist gut für uns. Und in 200 Jahren hoffentlich sind das alles ein großes Waldstück statt einzelne.
Das kann man hoffen. Wir werden es beide nicht mehr sehen, aber freue mich sehr, dass es dieses Projekt gibt. Das finde ich eine schöne Sache. Was ist denn deiner Meinung nach noch die wildeste oder einsamste Ecke von Schottland? Jetzt auch in der Geschichte, wie gesagt, in Heft 11, 25 drin, ab 7.10. am Kiosk, klingt das ja schon an, dass gerade Allerpool oder eure Ecke, die ihr da vorgestellt habt, relativ einsam ist. Ne? Also man trifft Leute, aber es ist nicht so überrannt, wie man es jetzt erschreckenderweise auch halt von der Isle of Skye schon mal gehört hat.
Ja, also wir sind noch, dadurch, dass wir halt relativ weit, in Anführungsstrichen, weg sind von den großen Städten, ist es bei uns noch ein bisschen ruhiger. Und das merkt man vor allen Dingen beim Wandern. Beim Autofahren ist natürlich auf der Straße schon ein bisschen mehr los, aber auch nicht zu viel. Es hat halt den Vorteil, dass wir einfach nur Inverness 1,5 Stunden weg haben, also 1 Stunde 20 Minuten ungefähr. Inverness ist halt 65.000 Einwohnerstadt. Das ist relativ klein. Aber Edinburgh, Glasgow, Aberdeen sind alle 4 Stunden weg. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und der nächste Flughafen ist halt Inverness, was natürlich auch ein Stück ist. Wir haben aber festgestellt, dass die Zentral-Highlands natürlich schon voller geworden sind. Klar, Skye ist so ein Begriff, den alle kennen, sehr voll geworden. Skye hat im letzten Jahr 1 Million Gäste gehabt, übers Jahr verteilt.
Ist immer noch so, dass man nur auf Skye darf, wenn man auch eine Übernachtung nachweisen kann? Ich glaube, in einem Sommer war das so ganz krass.
Das gibt's im Moment nicht. Ne? Okay. Das gab's damals für die Wohnmobile, glaube ich, weil das halt so voll gewesen ist mit den Wohnmobilen. Für die einzelnen Gäste, die Bed and Breakfast hatten oder so, eher nicht. Aber sie wollten es einfach eindämmen. Es gab halt, Leute sind immer aufgetaucht und dachten, man kann einfach spontan noch eine Unterkunft buchen. Aber das geht seit Jahren in Schottland nicht mehr. Aber auch nicht nur auf Skye, sondern auch woanders. Das ist
das habe ich auch erlebt. Extrem. Ich war vor Jahren auch schon und haben wir auch so gedacht, wir waren im Zelt unterwegs. Wenn es mal nicht passt, nehmen wir Bed and Breakfast. Wir hatten Glück, dass wir echt gutes Wetter hatten, weil wir konnten immer auf dem Campingplatz und da kommt man wirklich spontan noch unter. Aber Bed and Breakfast, keine Chance.
Wirklich schwierig und ich kann aus der Erfahrung jetzt, dass wir jetzt letztes Jahr natürlich auch ein eigenes Bed and Breakfast geführt haben, wir waren von Mai, also von wirklich Mai bis jetzt Ende September 100% ausgebucht im Voraus.
Und ihr seid ja noch in der, wie gesagt, in der etwas einsameren Ecke, die wirklich noch ein bisschen schwerer zu erreichen ist, wo man halt von einer großen Stadt noch eine Ecke fahren muss. Und Allerpool, wie viel Einwohner?
Wir haben ungefähr 1.800, sagt man, so grob.
Putzig, sozusagen.
Genau, es ist putzig, es ist wirklich ein kleines Küstendorf, was wir so toll finden. Oder um nochmal zurückzukommen auf die erste Frage, die Westküste ist natürlich sowieso ruhiger insgesamt, weil natürlich weniger bewohnt. Ja, ich meine, wir haben nördlich von Allerpool 1,5 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist natürlich fast nichts. Ja, Das ist wirklich sehr wenig. Dadurch ist es sowieso leerer. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und dann kommen natürlich die Touristen dazu. Im Nordwesten haben wir die North Coast 500, die ist bekannt geworden in den letzten 5 Jahren, ungefähr marketingtechnisch. Aber das ist eine Autofahrroute. Die meisten gehen davon trotzdem nicht wandern oder sehr wenig oder sehr kurz. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf einen kleinen Berg gehen, ist es schon wieder, sieht man fast gar keinen. Ja, das ist halt der große Unterschied. Und dann in den äußeren Hybriden ist es ähnlich. Ist immer noch relativ ruhig, weil die äußeren Hybriden natürlich auch den Flaschenhals haben der Fähren.
Ja.
Und das Gleiche sehen wir auf Orkney und Shetland. Also ich empfehle heutzutage vielen Gästen halt den Nordwesten Schottlands, äußere Hybriden, Orkney, Shetland. Das sind immer noch so Bereiche, wo es ein bisschen ruhiger ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, als Teile der Central Highlands. Es gibt natürlich auch viele Ecken, die in den Central Highlands noch ruhig sind. Aber so als Beispiel Glenfinnan zum Beispiel, sehr bekannt geworden durch Harry Potter und den Jacobite Steam Train, also der Dampflok. Ja. Da gehen heutzutage 500.000 Menschen hin im Jahr, Glenfinnan zu besuchen. Das ist natürlich schon eine große Nummer. Ne? Und das so eine Sachen sind natürlich schon dann so Honeyspots, die wir versuchen zu vermeiden und zu sagen, da ist es einfach zu viel. Und wir gehen halt in diese anderen Bereiche. Und der Nordwesten hat das halt einfach nicht und die äußeren Hybriden auch nicht.
Also wenn man von dieser Hauptstraße, sag ich mal, Haupttourismusstraße einfach, der kann man ja ein Stück weit folgen, aber wenn man dann davon abbiegt und sich so links und rechts davon ein bisschen bewegt, dann meinst du, dann passt das noch irgendwo. Dann
absolut.
Kann man so ein bisschen absolut. Für sich haben, die Landschaft.
Na total, und vor allen Dingen hat es auch immer was damit zu tun, ich sage immer, die Uhrzeiten, also am Morgen, frühen Morgen oder am späten Abend, wenn man da noch unterwegs ist, ist es auch leerer. Tagsüber ist natürlich ein bisschen mehr. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, so bestimmte Sachen, wo wir wissen, dass es ein bisschen voller werden kann, in Anführungsstrichen, fahren wir halt ein bisschen früher hin. Oder wir fahren erst am Nachmittag um 14 oder 15 Uhr hin, wo wir wissen, dass die meisten dann schon auf dem Weg sind zur Unterkunft.
Idee.
Also das sind so Kleinigkeiten, die wir dann auch empfehlen oder bestimmte Straßenabschnitte, zum Beispiel die Bilachna Bar, da ist es bei Applecross, das ist die höchste Passstraße Großbritanniens. Und viele Leute wollen die halt fahren. Die ist 700 Meter hoch, also ist der höchste Punkt.
Das ist auf dieser Applecross-Halbinsel auch, ne?
Genau, auf der Applecross-Halbinsel.
Ja, da war ich auch schon unterwegs. Ja.
Und die Straße
wunderschön, immer wieder super, super Blicke auch aufs Meer. Also das ist fantastisch da.
Absolut, und das macht's ja auch aus, die Westküste.
Immer wieder das über einem über den Weg rennt. Genau. Und da macht man langsamer und dann hat man auch ein bisschen Zeit zum Gucken. Genau.
Genau, aber ich empfehle halt die Straße immer am Morgen zu machen oder am späten Nachmittag. So zwischen 11 Uhr und 14 Uhr ist dann natürlich viel los. Weil natürlich dann alle kommen, die da vorbei wollen, müssen zur nächsten Unterkunft. Aber halt vor 11, okay, kein Problem. Und nach 14, 15 Uhr auch kein Problem, weil die meisten dann halt schon angekommen sind. Und das macht halt einmal so eine Sache. Wenn man das ein bisschen bedenkt im Hinterkopf, geht das alles sehr gut. Und dann ist das nirgends wirklich zu voll oder so, dass das sich zu voll anfühlt.
Und genau jetzt, wo wir schon beim Thema Zeit sind, wie ist es denn, welche Saison wählt man denn? Also welche Jahreszeit ist denn praktisch? Klar, im Sommer, da sind die Tage länger, man hat aber dafür vielleicht auch wiederum die Midges, ne?
Ja.
Im Spätsommer, wenn es blöd läuft und Regen ist in Schottland, glaube ich, auch immer nach und wie vor ein Thema.
Ja, gut, das werden wir nie, also noch nicht zumindest kontrollieren können. Aber die beste Jahreszeit, die wir immer sagen, ist eigentlich Frühjahr und Herbst, also April, Mai. Das ist halt auch vor den Midges. Und die erste Midgie Brood, die rauskommt sozusagen, die kommt dann Mitte Mai und Juni. Das sind größtenteils nur Männchen, die beißen fast gar nicht, also die beißen gar nicht. Und wenig Weibchen und dadurch ist das am Anfang gar nicht so schlimm. Das heißt, im Mai und im Juni geht's auch noch. Deshalb sagen wir mal, April, Mai ist super zum Wandern. Wettertechnisch kann es schon sehr gut sein. Es mag manchmal noch Schnee liegen auf den Bergen. Aber so wie die Talwanderung und mittlere Wanderung geht es meistens schon sehr gut. Und die Luft ist auch sehr klar. Das ist ganz wichtig. Also die Luft ist viel klarer, die Weitsicht ist besser, wenn man sie hat natürlich. Ja. Mhm. Und dann im Juni, die ersten 2 Wochen sind auch noch sehr gut. Und dann kommt langsam die zweite Brut der Midges, so ab Mitte, Ende Juni. Und der Juli und August, da sind sie dann mit am schlimmsten, abhängig vom Wetter natürlich. Scheint die Sonne, sind sie nicht da. Und ist da nur ein bisschen Wind, ja, also so 5 km/h reicht schon, können sie nicht fliegen, sind sie auch nicht da. Das heißt, Sonne und Wind lieben wir in Schottland sehr. und dann im September ist dann wieder die letzte Brut vorbei. Also Mitte September sind die Midges dann auch zu Ende. Die Tageslicht wird natürlich weniger, da hast du recht, das haben wir im Sommer viel, aber dann im Herbst wieder weniger. Aber es wird kühler ein bisschen in der Nacht und die Mitschis sind weg. Deshalb sagen wir immer April, Mai, September, bisschen in den Oktober, Teile des Junis. Und Juli, August ist natürlich trotz alledem Hauptreisezeit. Das ist einfach so, weil natürlich viele Sommerferien haben, viele Fabriken ihre Sommerstopp machen, wo sie dann natürlich auch die Mitarbeiter nach Hause schicken für 3-4 Wochen. Das ist klar und das bleibt so und das wird auch immer so sein. Juli, August ist aber tendenziell statistisch gesehen feuchter und nasser als April, Mai, Juni und September. Ja, weil wir mehr so diesen, nicht Landregen, aber mehr diesen Regen bekommen, der mal länger bleibt. Früher sind es nur Schauer, ist immer ein bisschen Wind dabei. Und im Juli, August ist natürlich unsere windärmste Zeit. Und dann bleibt der Regen halt auch mal länger. Also ein Tag oder zwei.
Dann setzt sich in den zwar nicht ganz so hohen, aber doch dramatischen Bergen einfach fest, die Wolken, ne, und bleibt einfach kleben.
Genau, und das hast du im August halt häufiger. Ich finde immer den August oder Juli, August teilweise mit am schwierigsten für uns als Wanderguides, als Bergwanderführer, weil das Wetter dann doch manchmal wirklich hängen bleibt und du wirklich dann, also nicht diese Fenster hast. So im Frühjahr und im Herbst finden wir immer ein Zeitfenster einigermaßen, wo wir wandern können und dann kommt eine Regenschauer oder eine Regenfront. Aber bis dahin sind wir schon fertig. Ja, und im Sommer hast du das manchmal halt nicht. Aber wir müssen jetzt zum Beispiel, um das auch mal hochzuhalten, dieser Sommer und der Frühjahr war eins der besten Frühjahr und Sommer, die wir lange, lange hatten. War sehr, sehr sonnig, sehr warm. Der Sommer war sehr trocken, zu trocken. Also wir hatten sehr trockene Flüsse, sehr trockene Felder. Aber für uns als Wandern natürlich top. Also die Gäste hatten wirklich eine tolle, tolle Zeit. Also es kann halt auch anders sein und man muss halt einfach Glück haben.
Ja, hast du das Gefühl, da verschiebt sich das Klima auch bei euch schon ein bisschen?
Oder war das jetzt eher,
gab es immer mal einen trockenen Sommer? Also
ja, die letzten 2 Jahre waren eher auf der nassen Seite. Und auch die Winter eher nass, weniger Schnee, weil wir haben ja auch 5 Skigebiete und auch Schnee im Winter. Das war die letzten 2 Jahre halt nicht so dolle.
Das hätte ich jetzt gar nicht so direkt mit Schottland verbunden, Skifahren. Ja. Aber ja, gut. Klar, absolut. Berge sind und
logisch. Kleine Skigebiete, 30 Kilometer max jeweils. Aber genau, aber dieser Sommer war sehr gut. Ich denke, schon Teil vielleicht der Klimaerwärmung. Wir sehen das natürlich in Süden, Südspanien, Süditalien und so. Ich denke, dass wir Vorteile haben werden mit dieser Cool Station. Das sind wir ja auch Teil davon, wie Schweden und Dänemark und Norwegen. Auch das wird bei uns mehr werden. Wir sehen auch mehr Leute aus dem südlichen Italien zu uns kommen. Also wir hatten viele italienische Gäste dieses Jahr und viele aus Süditalien, die einfach der Hitze im Sommer entkommen wollten.
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich immer mehr kommen und dann werden vielleicht auch wieder mehr Leute auch in eure etwas noch ruhigeren Ecken kommen. Ne? Also ich finde, es ist ja immer ein bisschen zweischneidig. Ja. Ne? Man findet es ja total verständlich, will da auch selber hin. Wenn es dann zu viele sind, dann plagt es einen als Besucher jetzt schon wieder mehr, vielleicht auch als Einheimischen auch mal irgendwann. Andererseits ist ja schön, wenn jemand kommt, weil man mag es ja herzeigen und lebt auch ein Stück weit davon. Ne? Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Hast du vielleicht nur einen Tipp, wie man das, wie man sich selber als Wanderer oder als Besucher verhalten kann, dass das für die Einheimischen nicht doof wird?
Ja, also ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man allgemein sich vernünftig benimmt. Die meisten Menschen machen das. Es gibt natürlich Ausnahmen, bestätigen die Regel. Aber als Beispiel bei uns gibt es den Scottish Outdoor Access Code. Ja. Das ist etwas, was du runterladen kannst. Das findest du auf der Webseite vom Staat, also vom schottischen Staat, aber auch von verschiedenen Naturseiten. Man googelt einfach
Scottish. Guck ich mal, ob ich das auch verlinken kann in die Shownotes. Ist ja auch nochmal ganz interessant.
Das wäre super. Und der ist eigentlich sind das auch nur Notizen gemacht für Gäste und für uns auch natürlich als Guides, als Bergwanderführer, die wir folgen. Da steht dann drin, wie man sich verhalten soll in der Wildnis oder im abgelegeneren Gegenden. Und das ist hilfreich. Ich denke, das ist halt wichtig. Aber am Ende des Tages sind das wirklich eher allgemeine Dinge, die man beachten soll, dass man seinen Müll mitnimmt, dass man keine Spuren hinterlässt, dass man, wenn man Zäune vorfindet, die auch wieder schließt. Also man kann durchgehen, das ist kein Problem. Wir haben ja das Right to Roam. Also wir haben das Recht des Wanderns überall. Also wir können ja überall wandern, also auch querfeldein. Aber wenn wir an einem Zaun vorbeikommen.
Okay.
Ja. Komme ich gleich noch
das
zu.
Das hätte ich jetzt aber, nicht gedacht. Hm?
Genau. Aber das ist ein sehr junges Gesetz von 2002. Okay. Aber es bedeutet halt auch, dass wir uns verantwortlich in der Natur bewegen. Und wenn ein Tor zu ist, dann hat das einen Grund, warum das Tor zu ist. Das heißt, wenn wir da durchgehen, schließen wir das auch wieder. Hm. Ja. Und das, was wir in den letzten Jahren mehr und mehr finden, ist, dass halt sowas einfach zum Beispiel vergessen wird, offen bleibt. Ja. Hm. Und so eine Sachen sind natürlich schwierig. Da sind Kühe drin oder vielleicht auch andere Tiere, die da drin bleiben sollen. Die können dann entkommen und dann können natürlich Dinge passieren und so weiter. Und das ist in diesem Outdoor Access Code beschrieben, dass so eine Sachen halt, dass man da einfach aufpasst. Und ich glaube, wenn man den folgt, dann ist man auf der sicheren Seite und dann kann man auch immer zu den Einheimischen sagen, oh, ich habe den gelesen, ich verhalte mich hier genau, wie das da drin steht. Mhm. Und dann werden die sicherlich auch sagen, super, so soll es sein. Und dann gibt es, glaube ich, auch keine Probleme wirklich. Also es sind dann eher die Leute, die sowas nicht beachten und ihren Müll dann doch nicht mitnehmen oder so.
Eigentlich soll es selbstverständlich sein, ne? Egal wo man ist, ob man jetzt in der Natur ist oder in der Großstadt. Ne? Also ich bin auch immer überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit die Leute da einfach auf einer Sitzbank ihren Müll stehen lassen. Und ja.
Also, und das ist es halt genau. Und in der Großstadt, nicht, dass es da okay wäre, ich finde es da auch nicht schön, aber da wird die Mülltonne vielleicht doch nochmal täglich oder alle zwei Tage geleert. Mhm. Bei uns werden die Mülltonnen auch für die Gäste auf den Parkplätzen, wo Mülltonnen sind, halt nur alle zwei Wochen geleert. Weil so häufig kommt das Müllauto in der Walachei, sage ich jetzt mal, nicht vorbei. Und das vergessen die Gäste, glaube ich, manchmal ein bisschen. Mhm. Und da muss man dann halt noch ein bisschen nachhelfen und sagen, pass auf, es ist besser, das noch ein bisschen länger mitzutragen, wenn ihr in einer größeren Stadt seid, und das dann wegzuwerfen. Aber um nochmal zurückzukommen, das Right to Roam ist halt ein Gesetz von 2002. Das wurde von den Ramblers hart gekämpft für, und das bedeutet halt, weil Schottland halt so ein großes Land ist, aber alles gehört eigentlich jemandem in Schottland. Also alles, was man sieht, gehört einer Vereinigung oder einem Menschen. Und wenn man das nicht so hätte geregelt, hätte man da gar nicht lang gehen dürfen. Dann hätten die das zusperren können. Und dann wäre ein großer Teil der Natur nicht zugänglich gewesen für den normalen Verbraucher, sage ich jetzt mal, für den normalen Menschen. Und das Right to Roam besagt halt einfach, das ist ein Gesetz, was uns zulässt, überall zu wandern. Und auch da wieder, solange wir diesem Scottish Outdoor Access Code folgen. Ja. Und wir dürfen sogar campen, also wild campen. Ja. Mhm. Und das ist dann zusätzlich noch zu diesem Right to Roam, dass wir überlaufen dürfen. Keiner darf es uns verbieten, außer natürlich im Garten. Also ich kann jetzt nicht dann in den Garten reingehen und sagen, oh, ich darf hier natürlich lang wandern. Das geht nicht.
Und selten. Aber,
ja, und selten. Aber zum Beispiel aus einem großen Landbesitz von Tausenden von Hektar kann ich schon überall lang gehen, solange ich die Tiere da nicht störe. Ja, es gibt da natürlich auch Felder, über die darf ich auch gehen, aber wenn die Schafe zum Beispiel schwanger sind, also trächtig sind, sollte man vielleicht am Rand gehen, dass man die nicht aufscheucht zu sehr, aber man darf trotzdem rüber und durch, und deshalb auch so wichtig, Tore zu schließen, wenn man durchgeht, die sind nicht abgeschlossen, die dürfen auch nicht abgeschlossen sein eigentlich. Und dann kann man halt auch das Zelt aufschlagen am ruhigen Ort, ein bisschen versteckt, sagen wir mal, natürlich nicht gleich in Sicht von einem Haus vielleicht am besten, ja. Und vor allen Dingen ist es wichtig, kein Motorzugang. Also sprich, man muss zu Fuß oder mit Fahrrad unterwegs sein. Mhm. Nicht mit dem Auto. Ja, wenn man dann 10 Meter vom Auto wegcampt, das ist dann nicht Wildcamping, das ist dann eigentlich an der Straße campen und ist eigentlich verboten. Es ist wirklich der nicht motorisierte Zugang. Man kann natürlich das Auto parken und 500 Meter weit gehen. Ja, aus der Sichtweite des Autos, das wäre für mich nicht motorisierter Zugang, weil ich bin ja 500 Meter gelaufen, gewandert in dem Sinne. Mhm. Aber direkt neben dem Auto, schwer zu verkaufen.
Ja, gut. Ja. Ich meine, im Notfall, bevor man irgendwie sagt, ich kann nicht weiterfahren, ich bin jetzt so lange gefahren, ne, dann wird wahrscheinlich auch keiner was sagen, wenn man sagt, hey, es geht echt nur darum, ein paar Stunden Schlaf zu kriegen.
Nein, Logo, das ist kein Problem, das ist auch erlaubt, das ist auch im Gesetz natürlich erlaubt, es geht aber wirklich dieses, Leute nutzen das manchmal einfach ein bisschen aus, das sehen wir halt auch, es gibt natürlich jetzt auch nicht so viel Polizei, dass wir das extrem kontrollieren würden oder auch ein riesiges Problem damit haben, aber das Gesetz, das Right to Roam besagt hat, diese nicht motorisierten Zugänge.
Ja, aber gut zu wissen. Jetzt hatten wir es vorhin ja schon mal eben mit den ganzen Inseln. Da würde es mich natürlich auch interessieren, weil ich finde, Inseln haben ja auch immer einen ganz besonderen Reiz. Wenn man jetzt tatsächlich in dem Urlaub plant, ja, ich würde gerne auf Lewis Harris gehen oder mal auf die Orkneys, gut, Shetlands, die sind ja noch weiter draußen. Da muss ich ja mit der Fähre hin, muss also Anreise, Abreise nochmal anders einplanen? Wie verhält es sich? Muss ich da ein ganz anderes Zeitbudget nochmal mitbringen, dass ich sage, mindestens 2 Tage plus und dass das irgendwie passt, dass sich das lohnt? Oder wie ist das?
Naja, am längsten ist natürlich schon einmal die Fahrt dahin. Ja, also das ist meistens, wenn die Leute, sage ich jetzt mal, aus Deutschland zum Beispiel kommen, mit dem eigenen Auto, müssen sie ja schon mal mit der Fähre wahrscheinlich von Amsterdam nach Newcastle und dann nochmal hochfahren. Das hat man aber so oder so. Also selbst wenn du die Zentral-Highlands machst oder auch den Nordwesten von uns, in Allerpö, hast du diese Anreise auch. Dann noch die äußeren Hybriden zusätzlich dazu zu nehmen, ist meistens gar nicht mehr so ein großer Aufwand, weil von Allerpö als Beispiel kann man eine Fähre nehmen, die MV Seaforth mit Kamak, das sind 2,5 Stunden.
Ja, und wie oft fährt die?
Die fährt 2-mal am Tag.
2-mal am Tag, okay.
2-mal, ja, genau. Und das geht sich dann ganz gut aus. Da ist eine Fahrt halt um 10.30 Uhr. 9.30 Uhr muss man da sein. Dann eine Stunde wartet man, bis man verladen ist. Dann 10.30 Uhr geht's los. Man kann auch schön Frühstück essen oder Mittagessen auf der Fähre. Man kommt 13.20 Uhr ungefähr an. Und dann hat man noch den ganzen Nachmittag, man ist direkt in Stornoway, ist der Hauptstadt der äußeren Hybriden für Lewis und Harris sowieso, hat man Zeit, sich das anzuschauen und man kann sofort gleich was machen. Also ich finde, das ist ein relativ wenig Zeitaufwand für das, was man bekommt. Und dass es da auch gleich viel ruhiger wird in der Hinsicht, dass die Fähren halt diesen Zugang eh beschränken, sag ich jetzt mal im Moment. Mhm. Es gibt ja keine Tunnel oder Brücken darüber, nur Skye hat als einzige Insel eine Brücke, einen Brückenzugang. Alles andere sind Fähren. Und dann kann man das wirklich sehr gut erkunden. Und dann da draußen gibt es natürlich trotzdem Straßen, mit die man langfahren kann mit Auto oder so. Oder die andere Variante ist natürlich nach Edinburgh in Glasgow, Inverness oder Aberdeen fliegen, Mietauto. Und dann ist es nochmal von der Fahrzeit her natürlich kürzer.
Das geht natürlich auch. Ja. Also du meinst, es lohnt sich auch auf die Inseln rauszufahren, weil...
Absolut.
Ja, oft denkt man ja, Mai, da gehen dann irgendwie Tage von meinem Urlaub allein durch die Fährfahrt und dass ich das auf die Kette krieg, flöten. Ach nee, lass ich lieber, ne? Also ist ja manchmal so die Idee.
Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Man verliert da gar nicht so viel Zeit. Ich denke, das Einzige, was man einplanen muss, ist, dass nicht immer alles funktioniert. Also das sagen wir auch für den Gästen. Ich war jetzt gerade auf einer Reise mit Gästen für 13 Tage in den äußeren Hybriden. Wir haben alle gemacht von Nordwesten bis Südwesten. Die Fähren sind natürlich, wenn es windig ist, fahren sie nicht. Also sehr windig. Muss natürlich schon sehr windig sein, aber es kann passieren. Dann fahren die nicht. Dann werden die abgesagt. Dann wird alles verschoben. Man kommt nicht zu seiner Unterkunft. Da sind natürlich Problematiken, die da sind. Aber die sind natürlich versucht, von der Firma, auch von der Fährfirma, zu minimieren, also zu minimal zu halten wie möglich. Geht natürlich nicht immer. Natur ist Natur. Und das Wetter können wir nicht kontrollieren. Aber das muss man mit einplanen und einfach sagen, okay, das kann natürlich passieren, dass man sich darauf einstellt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und bei der Rückfahrt vor allen Dingen nicht zu eng alles planen. Ja, dass man dann vielleicht gleich irgendwo hinfliegt, also nach Hause oder noch weiter will. Dass man da so kleine Puffer hat, sicherheitshalber, danach vielleicht. Ja, das wäre so mein Tipp.
Okay, und entspannt bleiben, wenn es mal nicht ganz so wie geplant geht, weil die Leute das einfach auch gewohnt sind und einem dann bestimmt auch weiterhelfen. Und ich denke auch, so ein Landlord, bei dem sich eingemietet hat, wenn man dem dann sagt, die Fähre ging nicht oder ging später, die sind das ja auch gewohnt und haben da ja wahrscheinlich auch das größte Verständnis, wenn man es nicht so schnell schafft.
Absolut. Und manchmal kommen die Leute, die da eingebucht sind, dann ja auch nicht auf die Insel. Also dementsprechend ist dann wieder ein Zimmer frei. Und also
okay.
Das geht sich dann meistens immer aus.
Okay. Ja, gut. Das klingt stressfrei eigentlich. Jetzt würde ich aber gern auch nochmal mit dir wirklich ein bisschen konkreter ums Thema Wandern reden. Was ist denn so deine Lieblingswanderung bei dir, bei Allerpö?
Das ist immer so eine schwierige Frage. Es kommt immer so ein bisschen auf die Stimmung auch an, finde ich.
Okay.
Aber wenn man jetzt natürlich einen Berg nimmt, dann ist es Kynjak. Kynjak ist eine Bergkette mit 3 Gipfeln. Das sind Corbits. Also wir benennen halt unsere Berge hier alles, was kleiner ist als 2000 Fuß sind Grahams. Alles, was kleiner ist als 2500 Fuß sind Corbits. Und alles, was kleiner ist als über 3000 Fuß ist, das sind Monroes. Und Corbits sind halt wirklich eine schöne Geschichte. Die sind nicht so hoch, aber doch sehr spannend und vor allen Dingen nicht ganz so belaufen wie die Monroes.
Magst du das kurz auch noch in Metern sagen? Mit den Füßen
hatten wir manchmal doch so Probleme. Die 3000 Fuß sind 914 Meter. Und die 2.500 bis 3.000, das sind, ich glaube, so 670 bis 914 Meter. Ja.
Okay.
Ist eigentlich gar nicht so hoch, aber die sind gefühlt halt sehr hoch, weil man von Seelevel halt geht, also von Meereshöhe. Und dadurch sind es dann auch tatsächlich 6, 7, 8, 900 Meter hoch. Und Kinyak ist halt drei dieser Gipfel und es ist halt wirklich eine 7-Stunden-Wanderung, wenn du alle drei machst. Und tolle Grade, also sehr eng manchmal, aber dann auch wieder weiter, tolle Blicke. Und es geht immer viel hoch und runter, also sehr abwechslungsreich. Dementsprechend würde ich sagen.
Auch Konditionen, ne? Wahrscheinlich.
Für den ja, wobei wir den immer verkürzen können. Also wir haben dann immer die Möglichkeit, nur den einen Gipfel zu machen oder nur zwei oder dann halt alle drei. Oder wir können auch abkürzen zwischendrin. Also wir haben auch, das ist das Schöne an dem Berg auch, man kann halt spielen mit dem, was man hat, wie das Wetter ist, wie die Zeit ist.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn dann irgendwie doch der Regen reinzieht, kann man auch sagen, so, es reicht, dann habe ich halt nur einen Gipfel geschafft von den dreien.
Genau. Und das ist das Schöne an dem Berg. Also das wäre der erste, der mir in den Sinn kommen würde, wenn es das angeht. Und dann als zweites wäre vielleicht, weil bei uns natürlich auch der wichtigste, ich sage immer vom Meer zum Berg oder von den Bergen zum Meer, das ist ja eigentlich das Tolle bei uns an der Westküste und so nah an der Küste halt, dass wir halt Berge haben und Meer und das am besten gleichzeitig in Anführungsstrichen. Und ist dann halt eine Küstenwanderung. Es gibt eine von Clacton Beach aus, da kann man sehr schön Clacton Broch, das ist ein altes aus der Steinzeit-Ära, ein Turm, den man gebaut hat früher. Da kommt man dran vorbei, dann gibt es Felsformationen im Meer, die sehr spannend sind. Und dann geht man an der Küste entlang und man kommt dann zu zwei Stränden raus. Und die Leute denken an Schottland nicht an Strände und Sandstrände. Und wir haben halt Sandstrände, wobei es kein Sand ist, sondern das sind halt ganz kleine Shells, also die von den ganzen Krustentieren im Wasser zerkleinert halt, das ist halt das, was den Strand ausmacht, aber das ist so fein geworden, dass es wie Sand aussieht.
Ja.
Und das ist halt wunderschön und keiner denkt, dass wir sowas haben in Schottland. Und dann endest du
die Wanderung. Da nicht als erstes dran denken, ja, das stimmt.
Genau, an einem Strand und deshalb ist es vielleicht das zweite und ich sage immer, je nach Laune auch ein bisschen. Und dann für uns natürlich auch abhängig, wenn wir mit Gästen sind, je nach Gäste, was wollen sie? Wollen sie eher eine Küstenwanderung, aber die Berge sehen oder wollen sie eher auf dem Berg, aber die Küste sehen? Ja, das ist so.
Das ist ja gut, wenn man sich da so hin und her entscheiden kann. Was braucht man denn überhaupt an Ausrüstung oder wie ist das? Gibt's überhaupt Wegmarkierungen? Ich stelle mir das schon so vor, dass man ein bisschen den Weg selber suchen muss, gute Orientierung braucht und...
Sehr wenig. Also wenn man jetzt den West Highland Way macht zum Beispiel, das ist ein Weitwanderweg, der sehr bekannt ist, der ist markiert. Ja. Und der ist natürlich auch gut bewandert heutzutage. Dann gibt es einige wenige so kleinere Runden in bestimmten Bereichen, die sind manchmal auch markiert mit farblichen, also Holzfählen und dann eine Farbe drauf.
Yeah.
Aber das ist auch sehr, sehr selten. Die meiste Zeit ist an sich Karte, also eine Wanderkarte und Kompass immer noch angebracht, sagen wir immer. Vor allen Dingen, wenn man wirklich auf größere Berge geht.
Aber sind ja dann Trittspuren oder Pfadspuren, dass man einfach so sieht, teils. Das geht's wohl lang?
Ja, teils. Also es kommt darauf an, wie der Berg gelaufen ist. Als Beispiel Ben Nevis ist natürlich sehr, sehr beliebt, weil es der höchste ist Großbritanniens. Ja. Da gehen natürlich jedes Wochenende mehrere tausend hoch. Da ist ein Weg, da kann man relativ gut folgen. Da sind andere, absolut kein Problem. Weil das wäre falsch, aber es ist weitaus einfacher, das natürlich zu machen. Nimmt man aber jetzt zum Beispiel einen Berg bei uns, The Fiddler zum Beispiel, da ist überhaupt keine Markierung und das ist ein Plateau so ein bisschen und wenn man dann nicht Karte und Kompass hat oder zumindest mit dem Telefon eine App benutzt so ein bisschen und auch das wirklich versteht, wie man das lesen tut, wenn es dann auf einmal neblig wird und man hat Sichtweite von weniger als 5 Metern, dann kann es relativ schnell gehen, dass man halt wirklich die Orientierung verliert. Und dann ist es halt schon sinnvoll, dass man Karte und Kompass hat. Und da benutzen wir halt Karten, die 1 zu 50.000 sind vom Maßstab her. Und dann kann man das halt mit dem Kompass ganz gut regeln, wo man hingeht und in welche Richtung man geht. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Stunden, also 6, 7 Stunden unterwegs ist, macht das halt Sinn, als Backup dabei zu haben, vor allen Dingen.
Kleine Warnung am Rande, bitte ausrüsten, sich vorbereiten, sich die Route auch am besten vorher angucken, wenn man die auf eigene Faust nicht
absolut.
Mit dir geht. Einfach mal so, was braucht man denn an Ausrüstung? Also Regenzeug bietet sich natürlich in Schottland auch immer an, ne? Das ist ja logisch.
Genau. Auch da wieder ganz genau. Also ich würde einfach halt eigentlich die üblichen Verdächtigen, die üblichen Sachen, also Regenjacke, Regenhose, dann, ich sage immer auch schon Wanderhose, also Jeans oder so, ist halt immer schwierig, wenn die nass wird, ist natürlich nicht gut. Also das Übliche eigentlich, was wir vielleicht zusätzlich mitnehmen, ist halt der Kompass noch und die Karte. Mhm. Wir nehmen zusätzlich noch eine Shelter mit, eine Emergency Shelter nennen wir das. Das ist aber unser Beruf auch, das müssen wir, ist Teil unserer Ausrüstung, Notfallausrüstung.
Ist das dann wie ein Biwaksack oder?
Ja, so eine Art, genau.
Ein dünnes oder?
Genau, es ist eine Plastikplane mehr oder weniger, da passen dann verschiedene, also 2 Personen, 4 Personen oder 6 Personen. Ist halt, wenn das Wetter wechselt, dann kann man da noch eine kleine Pause drin machen oder wenn man jetzt wirklich einen Unfall hat und eine Person der Gruppe ist verletzt, man kann nicht weitergehen und man muss auf die Bergrettung warten, dann kann man sich das rüberstülpen sozusagen über alle Personen und es wird gleich viel wärmer, man ist aus dem Regen raus, man ist aus dem Wind raus, alle fühlen sich einfach sicherer und man kann damit auch einfach länger sitzen bleiben, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert, dass man auskühlt oder so. Weil unsere Bergrettung dauert halt lange. Ja, also
ich wollte gerade sagen, ist denn die Netzabdeckung gut?
Hat man die ist besser geworden. Ja, die ist sehr weitaus besser geworden. Ich kann dir noch nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, aber ich würde sagen, wir sind bei weit über 90% heutzutage. Mhm. Als ich vor 14 Jahren kam, waren wir bei weniger als 50%, schätze ich. Also das ist weitaus besser geworden. Aber die Bergrettung braucht halt lange, weil wenn der Helikopter nicht fliegen kann und der ist auch nicht immer verfügbar, dann brauchen die halt, bis die sich getroffen haben, bis die am Berg sind, bis die dann hochgelaufen sind. Das können 4, 5, 6 Stunden sein. Und so lange muss man dann halt ausharren. Und wenn das meistens passiert ja etwas, wenn das Wetter nicht so gut ist.
Also auch vielleicht noch eine Wärmejacke in den Rucksack, ne, wenn man wirklich.
Genau, eine wärmere Jacke, genau, das empfehlen wir halt auch immer. Genau. Das, man muss halt planen, im schlimmsten Falle, dass man halt länger sitzen bleibt.
Ja. Und das sollte man mitmachen. Wie ist denn die Notrufnummer? Magst du die auch noch sagen?
Wir rufen hier die Polizei an. Also 112 könnt ihr, so wie überall, oder 911. Aber 112, weil jeder das gewohnt ist in Europa, funktioniert halt.
Ja, ich dachte jetzt in Großbritannien, früher war es so die 999, ne, für alle Fälle.
Die geht auch noch, aber die haben sie abgeschafft, mehr oder weniger, weil die, ich glaube, irgendwas war damit nicht digitalisiert richtig oder so. Die geht aber auch noch.
Ich erinnere mich aus meinem Schulenglischunterricht, da war das irgendwie mal Thema, dass es die 999 ist, deswegen hatte ich die noch im Kopf. Ja. Aber naja, 112,
die 112 also funktioniert. Also ich würde auch heutzutage die 112 nutzen.
Ja.
Einfach weil die das irgendwas mit der Digitalisierung zu tun hat, dass die besser Sachen machen können und so weiter.
Okay.
Aber wenn du 999 anrufst, glaube ich, stellen die dich dann auch irgendwie durch, dass das auch geht. Also ist nicht das Problem. Okay. Aber die Europäer kennen halt die 112, deshalb funktioniert die halt.
Ja.
Und das ist das, was wir anrufen. Dann ist man verbunden mit der Polizei. Der Polizei erklärt man, was Sache ist. Und die wissen dann schon, was die brauchen, weil die sind dann auch nicht diejenigen, die zu dir kommen, sondern das ist natürlich die Bergrettung. Die kontaktieren dann die Bergrettung und dann machen die mit der Polizei, machen die einen Plan, wie sie dann zur Hilfe kommen. Und dann ruft entweder die Bergrettung zurück, weil die sich natürlich besser auskennt, oder gegebenenfalls die Polizei. Das ist dann abhängig, wie sie das planen und wie sie das machen wollen.
Ja, okay.
Und dann fängt die Bergrettung halt an. Aber es dauert. Es ist nicht wie in den Alpen teilweise, wo es eine halbe Stunde ist und der Helikopter ist da. Das ist bei uns nicht.
Ja, also bevor wir jetzt hier so komplett ins Oje Notfall abgleiten, ich würde jetzt gern von dir noch schön skizziert haben, wie denn so eine ideale Wander- oder Outdoor-Woche aussieht. Ist es dann auch nur Wandern in deinen Augen? Sollte man drüber raus noch was machen?
Wir verbinden natürlich schon Kultur, Essen und Wandern. Also eine Wanderwoche ist nicht nur Wandern bei uns, sondern wir holen die Gäste natürlich vom Flughafen oder wo sie ankommen halt ab. Das kann natürlich auch der Bahnhof sein oder so. Dann sind wir mit den Gästen für die gesamte Woche. Das heißt, wir machen dann jeden Tag Wanderung, versuchen dann aber auch das immer so einzubauen, dass wir historische Stätten besuchen oder irgendwo essen gehen, abends vor allen Dingen natürlich im Dorf essen gehen, was so traditionell schottisch ist, verbinden vielleicht schottische Abende, vielleicht, manchmal gibt es einen Ceilidh-Abend, das sind schottische Tänze, oder es gibt vielleicht auch Open Mic Nights oder Musik, in Hallepool zum Beispiel haben wir jeden Abend Live-Musik, versuchen das mit den Gästen halt irgendwie auch zu erleben oder die Gäste dahin zu bringen, dass sie dass sie das erleben können. Also es ist eher eine Verbindung von allem so ein bisschen. Das Wandern ist natürlich der Hauptfokus, keine Frage. Ja. Aber wir haben diese anderen Dinge im Hintergrund, eine Whisky-Distillerie zu besuchen oder wir haben hier einen Kollegen, Freund, der macht Tony's Whisky-Tasting. Das machen wir einen Abend, wo sie dann anderthalb Stunden wirklich alles hören über den Whisky und ein bisschen Whisky probieren zum Beispiel. Genau. Also es ist schon gut,
das
eher
sollte man natürlich auch
kulturelle
machen, wenn man in Schottland ist.
Absolut.
Sich wenigstens mal angucken, wenn man jetzt selber nicht so Whisky mag, aber sich einfach mal eben mit diesem Kulturgut auseinandersetzen, das finde ich auch schön. Und ja, eigentlich sollte man auch mindestens einmal in den Pub gehen. Ne? Also
absolut. Und das ist das, was wir versuchen mit den Gästen halt auch so ein bisschen. Ja, und wir versuchen halt auch in unterschiedlichen Restaurants zu essen, dass er halt genau auch diese Pub-Geschichten miterleben ein bisschen.
Ja. Ja, da kommt man mit Einheimischen dann auch mal ins Gespräch. Ne? Also das ist eigentlich auch mal ganz schön, finde ich. Je einsamer die Ecke, umso eher hat man auch die Chance, da mal wirklich ein bisschen reinzuschnubbern.
Absolut.
Jetzt denke ich, ich habe keine weiteren Fragen im Moment. Wahrscheinlich fallen mir nachher noch ein paar ein, die ich dir auch privat gerne vielleicht noch gestellt hätte, falls ich selber in die Ecke komme. Zum Abschluss würde ich gerne mal von dir hören, weiß ich nicht, ob man das so selber rauskriegt und sich selber so gut beobachtet, was an dir eigentlich inzwischen typisch schottisch geworden ist. Kannst du das sagen?
Eine gewisse Lockerheit. Also die Schotten sind ja sehr, sehr locker, sehr, sehr entspannt. Also ich sage immer, die Schotten sind eher so ein südländisches Land, in Anführungsstrichen durch Zufall in den Norden gelandet sind.
Ach.
Ja, man hätte sie auch neben Italien oder Griechenland oder Spanien hätte packen können. Und sie hätten sich mit denen gut verstanden, meiner Meinung nach. Weil was man heute nicht schafft, macht man dann in der Woche. Ja, das ist nicht ganz untypisch hier. Das ist einfach deren, es ist auch ein Westküsten-Lebensstil. Ja, also in den Städten ist das ein bisschen weniger. Aber in den Highlands und Westküsten ist das schon so, dass man eher, ja, also man ist nicht immer pünktlich um, sagen wir mal, man trifft sich um 11, die meisten Einheimischen sind dann 11:10 da, 11:15. Also das habe ich ein bisschen übernommen. Wobei natürlich mit den Gästen versuche ich es dann natürlich zwar zu leben, diese Lockerheit, aber natürlich müssen wir schon pünktlich sein und so. Aber das einfach, ich glaube, das ist halt diese Lockerheit. Und die ist schon, habe ich schon angenommen, sehr stark, ja. Und dass man da halt einfach nicht alles so ernst nimmt manchmal.
Ja. Gut, wenn man so im vom Wetter abhängig ist, ich glaube, da lernt man das dann auch irgendwann zu sagen, das, jo, dann ist es jetzt halt so, dann eine halbe Stunde später, dann ist der Regen weg, dann mit der Zeit wird man da auch als vielleicht doch irgendwie ein bisschen strengerer und geordneterer Deutscher vielleicht auch mal einfach ein bisschen lockerer.
Genau, und das ist es halt. Also ich glaube, dass deshalb werden die Leute auch so relaxed bei uns, denke ich, weil das Wetter ist etwas, was wir nicht kontrollieren können und das diktiert halt schon viel. Und wenn die Sonne scheint, dann gehen wir halt raus. Dann vergessen wir halt alles, was drin gemacht werden muss, weil wir wissen nicht, wann die Sonne das nächste Mal scheint. Und das ist, glaube ich, auch eine andere Lebensart so ein bisschen. Und die muss man eigentlich übernehmen, weil das ist halt so hier. Das ist Teil des Lebens, sag ich mal.
Ja, und es ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, sich so mal wieder ein bisschen an die Natur anzuschließen mit dem, was man macht und plant. Das klingt für mich wunderbar und dann freue ich mich jetzt schon langsam privat drauf, wenn wir es nächstes Jahr wirklich nach Schottland schaffen. Bin ganz gespannt, aber wir sind schwer am Planen und vielen, vielen Dank für das Gespräch, Ben. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, mich mit dir darüber zu unterhalten.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und ja, auch vielen Dank, es war super schön und tolles Gespräch. Vielen Dank.
Und vielleicht sehen wir uns tatsächlich persönlich nächstes Jahr, ich schau mal.
Das wäre schön, immer gerne.
Und vielleicht auch eine Tour bei dir buchen und wandern in Schottland, da habe ich nach unserem Gespräch jetzt auch echt doppelt Bock drauf gekriegt. Vielen Dank auch dafür.
Sehr schön, immer gerne.
Wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Heft per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram erfahrt ihr alles, was das Outdoor-Leben schön und bunt macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.